ob du den Funken spürst, die Begeisterung spürst eigentlich, dass es einfach ein mega cooles Thema ist. Und ehrlicherweise, es gibt kaum coolere Themen, als sich mit Innovationen und mit Geschäftsmodellen auseinanderzusetzen. Und diese Begeisterung möchte ich einfach teilen. Und wenn mir das gelungen ist, darüber freue ich mich dann schon.
Das ist der HSG Student Podcast. Mein Name ist Olli und zusammen gehen wir auf die Suche nach spannenden Geschichten und Persönlichkeiten von der HSG.
Einen ganz schönen guten Tag aus dem HSG Square zu einer weiteren Folge im HSG Student Podcast. Nach Professor Simon Evanett bin ich sehr erfreut, dass wir heute unsere Professor-Series weiterführen können. Das ist die Serie, wo wir Persönlichkeiten aus der Lehre an der HSG gemeinsam ein bisschen besser kennenlernen, ihre Hintergründe, Geschichten, Motivationen, Expertise auch ins Zentrum stellen und gemeinsam ein Gespräch führen. Um den heutigen Gast vorzustellen, muss man, glaube ich, ein Wort in den Raum werfen. Das sind Geschäftsmodelle. Und wenn man an Geschäftsmodelle denkt, kommt man an der HSG nicht wirklich um Professor Oliver Gassmann herum. Er ist seit 2002 Professor an der HSG für Technologiemanagement mit besonderer Berücksichtigung des Innovationsmanagements am Institut für Technologisches Management, ITEM kurz, und gehört auch nach meiner Recherche zu einer, und das sieht man auch online, zu einer der weltweit bekanntesten Forschern auf diesem Feld. Seine Forschungsthemen sind natürlich Geschäftsmodelle, digitale Geschäftsmodelle, Geschäftsmodellinnovation, Open Innovation, Globalisierung von Forschung und Entwicklung, strategisches Innovationsmanagement, Erfolgsfaktoren auch in Innovation, Führung innovativer Unternehmen, IP-Management etc. und so weiter. Und daneben ist er natürlich auch in der Praxis tätig, als Boardmember bei Weidmann im Moment, Zülke und Neopak. Er war auch schon bei Schindler im Executive Committee, also sowohl in der Lehre als auch in der Praxis sehr weit unterwegs. Und dadurch hat sich auch ein sehr großer Bestand an Publikationen ergeben. Nach meiner Recherche sind das 800 plus Publikationen, also bald knackt er die 1000. Und ich glaube, das ist ein guter Moment, um dich herzlich willkommen zu heißen. Noch ein weiteres Mal, hallo Oliver.
Hallo Olivier, freut mich sehr. Vielen Dank für die Einladung, dass ich da sein darf.
So toll, dass du sie angenommen hast. Und ich wollte, glaube ich, einsteigen einfach mit dieser Frage: Wann knackst du die 1000 plus Publikationen? Ist das ein Ziel von dir, etwas, das du aktiv vor Augen verfolgst, oder ist es ein Nebenprodukt aus all der Begeisterung für Geschäftsmodelle, die du über die Jahre entwickelt hast?
Ja, also ich bin tatsächlich committed in Publikationen, aber eigentlich die Quantität steht nicht im Vordergrund. Das ist irgendwie so ein Beiprodukt, dass man eigentlich das mehr entsteht. Ich bin eher stolz auf die paar wenigen Publikationen, mit denen man großen Impact erzielt. Also wo andere Leute es zitieren, ob viel verwendet wird, wo man einfach versucht, Spuren hinterlassen. Weil ich glaube, unsere Aufgabe ist es, dass wir Spuren hinterlassen, wenn wir etwas tun. Und das ist für mich der wichtigere Punkt. Ich habe keine Ahnung, ob oder wann wir die Tausender knacken. Wahrscheinlich schon, wenn man Zeitstabilität annimmt, müsste das schon noch hinhauen. Aber das ist nicht das Ziel davon.
Und ich glaube, eine deiner bekanntesten Publikationen, wenn nicht die bekannteste Publikation, ein Global Bestseller, ist The Business Model Navigator.
Ja, das stimmt.
Ist das... sagen wir jetzt mal, wenn wir die nächsten 50, 60 Jahre weiterdenken und du vielleicht dann nicht mehr da bist, ist das eine Spur, auf die du stolz bist, dass du es hinterlassen hast? Oder gibt es noch etwas, was du zu dieser Spur mindestens hinzufügen möchtest?
Ja, das sind lange Zeiträume in unserer kurzlebigen Welt, gerade eigentlich in der Betriebswirtschaftslehre und in den angelagerten Innovationsmanagement-Themen haben wir sehr kurze Zyklen. Und wenn wir dann, sagen wir mal, noch 20 Jahre danach noch viel zitiert werden, und es gibt einige Publikationen, die nach 20 Jahren immer noch sehr viel zitiert werden, dann ist es schon ein großer Erfolgsfaktor. Also sprechen wir heute schon von einer Langlebigkeit. 50, 60 Jahre, ich glaube, da bin ich demütig genug, als dass ich damit wahrscheinlich nicht mehr große Spuren hinterlassen werde. Da wird irgendjemand versehentlich für mich vielleicht noch zitieren, aber ich glaube, wir alle dürfen uns da nicht zu wichtig nehmen.
wenn es nicht die Publikation ist, sind es dann vielleicht, wie soll ich sagen, Leute, die sich daran erinnern, ah, so hat Professor Gassmann Forschung betrieben, er war immer so begeistert für die Sache. Ist es eher das, wofür du in Erinnerung gehalten werden möchtest?
Ja, absolut. Also ich glaube, dass ich sicherlich, ich versuche wirklich tatsächlich einfach Spuren zu hinterlassen. Wenn wir in der Vorlesung sind, dann versuche ich, möglichst die beste Vorlesung zu machen und möglichst gut zu sein und möglichst mich daran erinnern, was ich in meinem Studium mitgenommen hatte, dann waren das oft Personen, die mir den Funken gegeben haben. Weil lernen muss man ehrlicherweise selber, oder? Das weißt du selbst. Lernen tust du selber vor der Prüfung. Und 80% von dem, was du lernst, machst du in deiner Zeit, wo du selbst vor der Prüfung lernst und nicht eigentlich in den Vorlesungen. Aber ob du den Funken spürst, die Begeisterung spürst eigentlich, dass es einfach ein mega cooles Thema ist. Und ehrlicherweise, es gibt kaum coolere Themen, als sich mit Innovationen, mit Geschäftsmodellen auseinanderzusetzen. Und diese Begeisterung möchte ich einfach teilen. Und wenn mir das gelungen ist, darüber freue ich mich dann schon. Oder dass ich dann irgendwie nach, manchmal wird man, egal wo man am Flughafen ist oder vielleicht heute mehr an den Bahnhöfen, irgendwie trifft man immer wieder Leute, die gesagt haben, oder ich habe damals bei Ihnen studiert, vor 20 Jahren und man wird wie ein alter Bekannter angesprochen. Dabei ist klar, haben wir vielleicht 1000 Führungskräfte pro Jahr, die allein bei mir irgendwie durchgehen und dann kann ich mich eigentlich nicht mal so an Einzelne erinnern, aber ich kann mich oft an einzelne Geschichten erinnern, insbesondere in Pausen, dass man Pausengesprächen führt.
Kannst du, per Zufall hast du gerade eine Geschichte aus einer Pause, vielleicht vor nicht allzu langer Zeit präsent, etwas, wo du dich sehr gefreut hast, wo du gemerkt hast, da ist der Funken rübergesprungen, da haben wir zusammen über Geschäftsmodelle gesprochen und jemand hat wirklich etwas mitnehmen können, das jetzt auch langfristig eben, oder ich sage jetzt mal in dieser Lernphase, sei es Studium oder sei es dann im Unternehmen in der Umsetzungsphase mitgenommen werden?
Nein, ich versuche immer sehr stark den Studierenden mitzugeben, auch und zwar auf allen Ebenen. Beginnt auf Bachelor, Master, geht aber bis hin zu MBA und Executive MBA. Versuche immer mitzugeben, unterscheidet eigentlich, was ist wichtig und was ist dringend. Und diese Unterscheidung zu machen, was ist wirklich wichtig und was sollte ich eigentlich zeitlich terminieren in meinem Plan und Prioritäten setzen? Und was ist nur scheinbar dringend? Und wo bin ich vielleicht der Getriebene? Und oft sind es eigentlich in Pausengespräche, dass wir solche Gespräche führen. Und ich dann auch schon durchaus dem einen oder anderen schon gesagt hatte, wenn dein Chef deine Priorisierung komplett nicht akzeptiert, sondern immer sehr ad hoc mit Themen reinkommt und du eigentlich immer nur im reaktiven Modus bist, dann bist du vielleicht auch an der falschen Stelle. Und solche Gespräche, da bekommt man, wenn man jemanden von einem Lebensweg einfach einen Zacken nimmt und sagt, ich hab deinen Ratschlag ernst genommen, ich habe jetzt einen neuen Job und bin jetzt ganz glücklich und mach jetzt was und kann viel, viel mehr bewegen und spüre, wie ich viel mehr Impact machen kann. Oft sind solche Gespräche, die dann wichtiger sind, wie jetzt das, dass ich vielleicht ein neues Monetarisierungsmodell gefunden hatte, neues Revenue-Modell oder das Geschäftsmodell als Gesamtes überarbeitet hatte oder neue Value Proposition Design vorgeschlagen, die durchaus erfolgreich sein kann, aber das bleibt den einzelnen Menschen nicht so im Gedächtnis. Oder der Mensch hat ein Gedächtnis, Organisationen haben oft kein Gedächtnis.
Und wenn du deine eigene, ich sage jetzt mal, Eisenhower-Matrix anschaust, was ist dringend und was ist wichtig? Was würde da aufpoppen heute?
Ja, also das ist eine super wichtige Frage. Ich stelle mir diese Frage tatsächlich einmal pro Woche, immer Sonntagabend priorisiere ich mir die Woche. Ich bin relativ strikt auch mit Zeiteinteilung, weil Zeit ist die sozialistischste Ressource, die wir haben. Jeder hat einfach 24 Stunden am Tag und mehr können wir nicht machen. Und das ist mein einziges Investment, das ich habe. Und sage ich, wo investiere ich meine Zeit und auf welche Felder investiere ich Zeit? Wo möchte ich etwas Neues aufbauen? Ich baue gerne was Neues auf, neue Vorlesungen baue ich gerne auf. Ich mache gerne etwas, aber dann plane ich das durchaus relativ langfristig und versuche das tatsächlich im Wochenrhythmus auch selbst mich zu monitoren. Bin ich irgendwelchen Zeiträubern zum Opfer gefallen? Das finde ich immer schade. Ich verbringe gern Zeit mit Menschen. Aber ich versuche mir nicht, dass man einfach nur zu viel mit negativer Energie sich beschäftigt und so in so reaktiven Don Quixote-Aktivitäten unterwegs ist, sondern ich versuche dann gerne irgendwo zu arbeiten, wo ich für mich auch mal das Ziel gesetzt hatte, da möchte ich vielleicht kompetenter sein. Und was Forschung und Publikationen anbelangt, sind es oft langjährige Investitionen. Also ich habe beispielsweise, bevor ich in Pharma-Journals publiziert hatte, wo ich inzwischen auch schon einige Publikationen habe, inzwischen eigentlich jedes Jahr, mindestens eine, wir haben es auch geschafft, in Nature Review Drug Discovery, das ist das Nummer 1 Pharma-Journal, dort sind wir zweimal schon drin gewesen. Aber das braucht dann 3-4 Jahre, bis man die erste Publikation rausbringt. Also man muss relativ lange arbeiten, um eigentlich Kompetenzaufbau zu haben. Und wenn man sich dann immer wieder das verdrängen lässt durch scheinbar Dringendes, dann muss man schauen, was ist wirklich wichtig. Aber wenn du mich eigentlich ernsthaft fragst, was ist wirklich wichtig, ich bin ein super Familienmensch und ich habe für mich immer in jedem Jahresziel, Familie muss Prio 1 bleiben. Da ich natürlicher Workaholic bin, muss ich mir das explizit aufschreiben und mir auch die Ziele und auch messbar machen, dass ich das auch tatsächlich einhalte. Aber das ist für mich nach wie vor so, die wirklich wichtige Dinge sind. Meine Kinder, meine 3 Kinder.
Und wie geht das alles aneinander vorbei? Ich sehe ganz viele Publikationen, also viel Forschungstätigkeit. Ich sehe aber auch viel Lehrtätigkeit. Ich sehe auch Beratung. Klar, du bist ein Workaholic, aber Zeit ist die sozialistischste Ressource, die wir haben, wie wir gerade gelernt haben, was mir total einleuchtend ist, was ich mir wahrscheinlich auch über diesen Podcast hinaus mindestens mitnehmen werde, dieses Statement. Wie geht das aneinander vorbei? Also vor allem auch, wenn du sagst, du hast so viele langfristige Projekte. Mhm. Ich tendiere dann immer dazu, ganz viele langfristige Projekte irgendwann zu haben, die sich dann irgendwann anfangen zu beißen, weil die werden ja tendenziell intensiver über die Zeit.
Ich glaube, jeder Mensch hat die Fähigkeiten, Kompetenzportfolio aufzubauen. Und jeder Mensch am Anfang in der jungen Karriere kann man nicht viele verschiedene Dinge gleichzeitig machen. Man muss sehr viel schauen, dass man einfach einen Tiefgang bekommt. Und man muss, dass man in einem Bereich wirklich tief drinnen sitzt. Und dann entsteht aber dann im Laufe der Zeit durchaus die Fähigkeit, wenn ich Dinge einmal aufgebaut habe, dass ich dann eigentlich in so einen Maintenance-Modus reingehe. Und das funktioniert relativ gut. Also wir sind zum Beispiel mit unseren Pharma, das sind Pharma-Professoren, mit denen ich, lauter externen Professoren, mit denen ich tätig bin. Mal kommt auch mal ein Masterstudent mit, also wer eine Chance haben möchte, das ist, glaube ich, einmalig, gab es bei mir damals nicht, dass man wirklich in einem Nature Review mit drin ist. Wir haben dann immer wieder mal Masterstudierende, die dann mitarbeiten, die dann mit auf der Publikation drauf sind. Aber bei mir läuft es dann immer mehr eigentlich automatisch, wenn solche Dinge dann mal aufgesetzt sind. Das Gleiche gilt eigentlich auch für die Aufsichtsräte. Da gibt es mal vielleicht etwas, wenn mal ein Sturm weht, aber ansonsten hat man einfach mal viel investiert und steckt drin und dann bin ich auch relativ effizient. Was mir vielleicht zugute kommt, ich kann tatsächlich sehr, sehr schnell lesen. Ich nehme relativ rasch Informationen auf und kann die verdauen und einordnen. Das hilft mir, ich glaube, das hilft grundsätzlich, wenn man eine akademische Karriere macht. Das liegt mir, glaube ich, gut. Und dann ist aber wirklich dieses wöchentliche Kalibrieren, was mache ich, wo setze ich meine Energie ein, das ist tatsächlich wichtig. Das oft leidet dann durchaus immer wieder die Freizeit etwas darunter, aber da ich sage, ich habe das schönste Hobby der Welt als Beruf, dann ist es okay, damit kann man dann leben. Das ist nicht mehr wie Fabrikarbeit, was ich als Student gemacht hatte.
Klingt so ein bisschen wie Spitzensportler, die sagen ja auch oft, ich habe mein Hobby zum Beruf machen können.
Ja.
Das heißt, dein Hobby war früher viel zu lesen, zu lernen, über Geschäftsmodelle nachzudenken.
Ja, nicht Geschäftsmodelle, grundsätzlich.
Du kommst aus der Forschung, oder? Du hast ja.
Ich habe Forschung gemacht, also ich habe Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft studiert, Wirtschaftswissenschaften, Stuttgart-Hohenheim. Beides gleichmäßig, gleich verteilt, also ich bin Halbökonom. Dann habe ich danach im Technologiemanagement promoviert, in der Uni St. Gallen damals, bei meinem Vorgänger. Und dann danach bin ich dann zu Schindler gekommen. Ja. Und bei Schindler hatte ich dann die unglaublich sensationelle Möglichkeit, sechs Jahre die Forschung und Vorentwicklung zu leiten. Mhm. Also eigentlich von dem Beratungsprojekt reingehen, Kernkompetenzstrategie hieß es damals in den 90er Jahren, dass mir dann, ich wollte irgendwie immer gern führen und dass ich habe mich mir dann ein Team, das klingt jetzt groß, Forschung, Vorentwicklung, das waren am Anfang 10 Leute, später waren es 35 Leute, aber die dann zu führen in der technologischen Speerspitze und das als nicht ausgebildeter Ingenieur. Ich habe sehr viel Technik immer gemacht, ich war immer fasziniert von Technik, war sehr, sehr viel dran, aber ich bin kein ausgebildeter Ingenieur und das war dann eine einmalige Chance und an dem habe ich dann einfach gearbeitet und mich hat dann aber, als ich im Arbeiten war, hat mich immer fasziniert die Forschung und ich habe dann wahnsinnig viel gelesen und ich habe super viel publiziert in der Zeit nebenbei. Ich gebe zu, das war wahrscheinlich meine intensivste Zeit. Ich habe wirklich Freitagmittag begonnen und Sonntagabend vielleicht aufgehört mit dem Publizieren und es hab das aber total als Hobby gehabt und ich habe das eigentlich gesagt, es ist nicht, dass ich eine harte, ich wollte keine harte akademische Karriere, ich dachte vielleicht mit 50 mal irgendwann vielleicht mal akademisch werden, aber ich hatte einfach Lust gehabt, im Olymp mitzuspielen und einer meiner großen Motivationen war immer, wenn dann ein junger Harvard-Professor, der dann gesagt hat, was er macht, was ich gehört hatte, dann gesagt hat, was macht dieser Aufzugsmensch? Wie heißt er, der Gassmann?
Der Aufzugsmensch.
Is he still publishing in that area? Und das hat mich einfach unglaublich motiviert. Also ich habe wirklich reinen, so einen sportlichen Ehrgeiz gehabt und hatte immer mehr Lust eigentlich, als ich in der Praxis war, Vorträge zu machen und eben zu publizieren. Jetzt, als ich dann gewechselt bin an die Uni, treibt es mich unglaublich, einfach Impact zu erzählen. Und dieses From Insight to Impact wäre mein super persönliches Motto oder das ist das Universitäts-Mission Statement, das ist mein ultimatives persönliches Motto. Das heißt, heute versuche ich in die Praxis rein. Also ich glaube, ich stecke irgendwie immer gern zwischendrin. Aber es mich treibt immer wieder die Neugierde und den Run und die Faszination von was zu lernen und was Neues zu nehmen.
Wie sieht denn so, ich habe das auch schon Professor Evanet gefragt, ich finde das immer spannend bei so Leuten, die auf verschiedenen Hochzeiten tanzen. Wie sieht ein Tag bei Oliver Gassmann aus?
Sehr unterschiedlich. Heute.
Oder
6.30 Uhr joggen gewesen mit dem Hund. 7.30 Uhr zu Hause, kurzen Kaffee und 8 Uhr am Schreibtisch sitzen. Und dann hatte ich heute sehr viel zum Schreiben. Heute ist ein Schreibvormittag gewesen. Da hatte ich relativ viel eigentlich zum Schreiben gehabt. Man wird immer wieder durch Mails und Aktivitäten abgelenkt, aber heute war eigentlich so ein bisschen das Thema Forschung da. Dann der Nachmittag eigentlich mit lauter Meetings. Jetzt gerade kam direkt raus aus einem Meeting, aus einem Teams-Meeting mit dem CEO von Zumtobel, wo wir dort spannende Themen diskutiert haben. Das geht eigentlich weiter bis heute Abend um 19 Uhr Meeting, dann Faculty Launch auf dem Bier und dann rasch auch nach Hause. Ich bin dann keiner, der dann wahrscheinlich wahnsinnig lang versumpft.
Sind deine Kinder noch zu Hause oder sind die schon?
Zwei Kinder sind außerhalb. Der Älteste ist zur ETH gegangen, der auch meine Faszination zwischen Technik und BWL teilt und auch diesen Weg zwischendrin gehen wird. Aber ich habe ihm geraten, wenn du zwischendrin bist, mein Weg ist wahrscheinlich schon sehr, sehr speziell. Ich kenne wenige Leute, die kein abgeschlossenes Ingenieurstudium haben, die dann eine Technologieabteilung geleitet haben. Ich habe ihm daher, er ist Mechanical Engineering, Maschinenbau, macht jetzt schon den Bachelor, schon im Abschluss. Die Mittlere studiert Medizin, auch schon jetzt mitten im Bachelorstudium. Und die Jüngste ist noch auf dem Gymi hier.
Das heißt, wenn du nach Hause kommst, geht eigentlich der Arbeitstag weiter. Wenn noch jemand, dann sind noch die Kinder, ist noch die wahrscheinlich Gymi noch zu Hause.
Gymi zu Hause. Meine Jüngste, die liebe Emilia, die fragt mich äußerst selten. Sie vertieft noch Wirtschaft, Recht, bilingual, hat sie als Vertiefung. Und es interessiert mich immer unglaublich, einfach was lernst du gerade auf der Schule? Was macht er? Ich habe mit großer Freude festgestellt, dass auch unser Business Model Navigator dort unterrichtet wird. Das ist also schon auf Schule. Ich weiß, viele Universitäten weltweit unterrichten das, aber dass man es in der Schule nimmt, fand ich extrem cool. Aber sie kommt eigentlich, sie will eigentlich nicht mit mir lernen. Also sie ist nicht so sehr lernbereit mit mir. Vielleicht meine Matura-Arbeit. Bachelor-Arbeit, da bin ich dann wieder der Ansprechpartner.
Und du hast gesagt, etwas, was mir geblieben ist, was nämlich auch schon Simon Evanett gesagt hat, ist, dass man am Sonntag die Woche plant. Und für mich ist das so ein bisschen so wie so ein Hack, wie man sich mehr Zeit verschafft. Wenn man irgendwie sonntags sitzt man sich hin, überlegt sich, was muss ich alles machen, dass man all diese Gedanken eigentlich dann die nächsten Tage nicht hat. Gibt es da noch andere so Habits, die du hast, die dir helfen, all das unter einen Hut zu bringen? Mhm. Vielleicht joggen immer 6.30 Uhr morgens. Ich habe neulich herausgefunden, dass man beim Fahrradfahren Nachrichten hören kann. Und ich mich fokussiert auf die Nachrichten. Oder ich beim Rennen komme ich außer Atem, kann mich nicht konzentrieren. Ja. Beim Fahrradfahren geht das. Vielleicht ist ja das was, aber vielleicht gibt es auch noch ganz viele andere.
Ja, Joggen morgens ist bei mir super, ohne AirPods. Da bin ich komplett in der Natur und versuche ein bisschen einfach aufzuwachen. So mein Mix zwischen Sport, Meditation, nebenbei Hund bewegt. Meine liebe Frau würde sagen, Hund und Mann bewegt. Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich bin dann, wenn ich mal einen kleinen Gym zu Hause, wenn ich ein bisschen was mache, du siehst, ich mache nicht viel, wenn ich ein bisschen was mache, höre ich gerne Podcasts nebenbei. Gym finde ich das super an, super spannend eigentlich, ein bisschen was nebenbei oder auf dem Spinningrad zu sitzen. Da finde ich das klasse. Ja, ansonsten, was gibt es? Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich nicht zu 100% verplant, sondern ich versuche, mich immer zu 80% zu verplanen, um 20% Freiheit zu haben. Mit diesen 20% Freiheit kann man dann in Notsituationen reingehen. Das kommt halt immer wieder vor, dass etwas passiert und wir etwas tun müssen. Egal, ob es hier an der Universität ist, am Institut ist, ein Projekt ist, das mal nicht gut läuft, wo man mit einspringen muss, eine Publikation, wo man gerade eine Sonderhilfe benötigt oder wo man was da ist, ein internes Universitätsprojekt, wo es vielleicht gerade so eine Taskforce gibt, wo man sich intensiv miteinander beschäftigt und wo einfach kurzfristig man da sein sollte. Ich versuche aber möglichst auch, dass die Zeit, dass man diesen Tag pro Woche wirklich auch so ein bisschen für die Forschung frei hält. Dann gilt es eigentlich auch einfach, es braucht irre Disziplin in der Einhaltung. Also Kreativität benötigt Disziplin. Also wenn man mit der Zeit umgeht, sich nicht durch kleine Versuchungen ablenken lassen. Ich bin zum Beispiel einer, ich game null, ich habe nie gegamed. Das ist, andere sagen, ich habe was verpasst im Leben. Ich bin kein großer Fernsehschauer. Wir haben ein Netflix-Abo, ich gucke nicht viel an. Und das ist immer so die Zeit, wo ich irgendwie denke, einfach so mache möglich, lebe aktiv. Lebe aktiv und versuche aktiv zu gestalten, statt passiv zu konsumieren. Das ist für mich irgendwie sehr wichtig. Und das mache ich in beruflichen Dingen, aber auch in privaten Dingen. Und eben die Disziplin, zum Beispiel bei Publikationen, das ist immer so, das ist immer wichtig, aber es ist nie super dringend. Also wenn es dringend ist, weil die Abgabe nächste Woche ist, ist es eh zu spät.
Ja.
Oder und auch mein Buch entwickeln oder so, da muss man einfach sich Zeit reservieren. Es ist für mich mehr Hobby dann. Ich muss mich eher schauen, dass ich mich privat ein bisschen schütze, dass ich nicht dann zu viel drin arbeite. Aber das ist das, was ich wirklich gern mache. Und dann einfach viel Disziplin in so Routineaktivitäten, Boardaktivitäten kann man sehr, sehr stark planen, kann man stark managen. Und da gilt es einfach, die richtige Balance zu halten.
Was mich da interessiert ist, gerade wenn du sagst, man kann so ganz diszipliniert sein in diesen Board-Meetings, man kann die voll einplanen. Ich frage mich dann immer so ein bisschen, weißt du, ist das dann nicht, wie soll ich sagen, wenn man sich einfach voll nur auf diese Zeit fokussiert, verpasst man dann vielleicht nicht Momente, wo man vielleicht etwas rausfindet, was für den Betrieb sehr, sehr relevant sein könnte. Oder kommt das dann nicht wie fast schon zu kurz, weil vielleicht gerade in so einer Rolle man manchmal verfügbar sein muss. Ich bin nicht sicher, ob ich meine Frage.
Doch, ich habe sie ganz gut verstanden. Ich glaube, du adressierst einen ganz wichtigen Punkt. Ich finde, jede Board-Aktivität, wenn man auf einem Board geht, also Verwaltungsrat oder im deutschen Aufsichtsrat, Verwaltungsrat noch wichtiger, weil man mehr Exekutive hat oder im Verwaltungsrat führt die Unternehmung, er kann sie delegieren nach OR und er delegiert sie in der Regel. Aber was einfach schon wichtig ist, dass man Deep Dives macht. Was ich eben wichtig finde, ist einfach Kontinuität zu haben. Oder ich bin lange in den Verwaltungsräten, 8 Jahre, 12 Jahre mein ältestes Zülke 17 Jahre. Ich kenne wirklich die Firma und ich kenne die Menschen, die drin sind. Ich glaube, es ist wichtig einfach, und deshalb, man kann, wenn man ein Onboarding hat, dann braucht das im ersten Jahr viel Energie, das braucht mehr Zeit.
Also auch einen kleinen, dieser Tiefgang am Anfang, um danach.
Immer wichtig, ich brauche den Tiefgang. Und dann gibt es eigentlich schon so, dass man eigentlich Ad-hoc-Telefonate hat. Die sind eigentlich bei mir dann oft, ich bin eigentlich am Wochenende auch verfügbar, wenn der CEO etwas hat, der kann mich immer, er kann mich immer erreichen und ich bin dann oft auch am Samstag, kann man dann oft einfach einen halben Tag irgendwie, wo man noch so ein paar Telefonate hat in den unterschiedlichen Aktivitäten. So etwas kommt dazu. Aber ich würde einfach sagen, ich unterscheide einfach zwischen Routineaktivitäten, wo man einfach einen disziplinierten Prozess benötigt, dass man dort drin ist, und aber dann die Onboarding-Aktivitäten unten eigentlich, wenn die See ein bisschen rauer wird, ja, dann braucht man extra Kapazitäten. Aber dann ist es so ein wichtig, meistens passiert es nicht überraschend. Also ich bin jetzt in keinem der ganz großen, eine CS oder so, wo dann überraschend etwas passiert, sondern das sind alles eigentlich familiengeführte Unternehmen oder privat geführte Unternehmen, nicht börsenkotiert. Und da ist eine gewisse Kontinuität da, das schätze ich sehr. Das kommt auch mit meinen, sehr vereinbar mit meinen Prinzipien, wo ich einfach Langfristigkeit mir sehr wichtig ist, eine langfristige Unternehmensentwicklung, langfristig Erfolg wichtig ist. Und da gibt es in der Regel auch weniger Überraschungen. Aber es gibt die schon, aber das ist dann oft Wochenende oder auch mal später Abend.
Und mir liegt die Frage schon länger auf der Zunge. Wir müssen nachher unbedingt noch über deine Board-Tätigkeiten und Geschäftsmodelle im Spezifischen sprechen. Aber wann hat das bei dir so Klick gemacht? Diese Faszination, dass du dieses Hobby von über Geschäftsmodelle, über Technologie nachzudenken, ja, zu lesen. Wo war das? Vielleicht gab es eine Leitfigur, die dich angesprochen hat, die es jetzt vielleicht immer noch gibt.
Ja.
Wo ist das entstanden? Wo ist dieser Funke entstanden? Gerade auch, weil du gesagt hast, du legst gerne Funken.
Ja.
Du machst gerne Feuer.
Ich glaube, das ist bei mir spezifisch immer, wenn ich für ein neues Thema gehe, und Geschäftsmodelle war vielleicht das Letzte, das haben wir sehr früh begonnen. Oder wenn man jetzt heute anschaut, die große Welle, Peak heute macht jeder, wir haben vor 15 Jahren damit begonnen. Ich habe oft Themen früh begonnen, das International R&D war so meine Dissertation. Damals haben alle gesagt, dezentrale Innovation geht gar nicht. Das war, bevor wir Teams hatten, oder kannst du dir gar nicht vorstellen. Wir haben also damals quasi eine Videokonferenz. Das waren Stroboskopbilder, da hat man überhaupt keine Social Richness gehabt. Also man hat die Leute gar nicht gespürt. Und dann gesagt, so kann man gar nicht Innovation durchführen. Und darüber habe ich dissertiert. Wie kann man trotzdem, wann braucht man, muss man Face-to-Face treffen und wann dezentral arbeiten, sage ich mal kurz. Und das war sehr früh, zu einer Zeit, wo die Praxis dann gesagt hat, Innovation geht nur in einem Raum, alle Menschen in einem Raum. Heute würden die Leute lachen drüber, weil man insbesondere die Tech-Firmen anschaut, die heute hochglobal innovieren. Aber das war einfach sehr früh, wo wir daran gearbeitet hatten, den Kriterien daran gearbeitet hatten. Dann das Thema Open Innovation, dass ich eine Organisation öffnen sollte. Das war dann auch der nächste Punkt. Das hatte ich alles bekommen eigentlich mit enger Zusammenarbeit an der Praxis. Also Dissertation, okay, da ist also externe Impulse gewesen. Doktorvater, der mich damals mit draufgesetzt hatte. Aber ich habe dann alle weiteren Dinge waren dann schon so, dass ich das mit enger Zusammenarbeit mit der Praxis festgestellt habe. Und ich glaube, das ist unsere Rolle. Und das ist ganz wichtig für uns als Universität St. Gallen. Wir brauchen nicht die Institute und die Praxisorientierung nur, damit wir eine Finanzierung reinbekommen, dass wir die Hälfte unseres HSG-Budgets reinholen, sondern für mich ist es ganz wichtig, dass wir relevante Forschung machen und dass wir diesen Anspruch Thought Leader, den Anspruch hätte ich, dass wir sehr früh Themen angehen. Und das geht eigentlich nur, wenn ich mit den führenden Unternehmen, nein, nicht auch nur mit lokalen KMUs, sondern wirklich mit den führenden Unternehmen zusammenarbeite und deren Herausforderungen quasi mit neuen Augen anschaue. Oder? Also neue Landschaften entdeckt man auch, indem man die gleiche Landschaft eigentlich mit neuen Augen anschaut. Und daran liegt mir einfach sehr viel dran. Diese Verfremdung habe ich immer bei Praxisprojekten und umgekehrt, wenn ich akademisch denke ich, was hilft es der Praxis und umgekehrt. Also ich versuche das immer zusammenzubringen. Und daher hatte ich eigentlich jetzt kein großes Vorbild. Also es gab in beiden Themen, wo ich in Europa sicher viel gemacht hatte, Geschäftsmodelle, gab es jemand, Alex Osterwalter, der hat damals den Canvas gemacht, der war, hat den Millionen-Impact gemacht. Und ich würde sagen, sein großes Verdienst war, dass er dieses Thema an die Board, in die Boardrooms reingebracht hat. Und im Thema Open Innovation gab es damals auch Henry Chesbrough, jetzt inzwischen pensioniert, aber der sehr, sehr viel gemacht hat. Aber wir waren zur gleichen Zeit drin. Ich habe es damals einfach Outside-In-Innovation genannt. Er hat es Open Innovation genannt und irgendwann war das, war er der erfolgreichere als der amerikanische, kalifornische Professor. Und dann haben wir auch rasch umgeschwankt und dann sind wir einfach damit früh bei Open Innovation dabei gewesen. Aber es ist immer so, dass es eigentlich aus den aus Praxis kombiniert mit, was ist Literatur, was entsteht gerade. Und die Kunst in der Forschung ist es, immer eine laufende Debatte irgendwie zu schließen und mit der eigenen Forschung den Impuls für eine sich neue öffnende Debatte zu setzen.
Was wäre ein konkretes Beispiel? Gerade aus, jetzt aus der heutigen Zeit, wo du vielleicht gerade daran arbeitest. Neulich ist gerade ein neues Buch rausgekommen. Mhm. Der kollaborative Vorteil, können wir nachher auch noch darüber sprechen. Fällt dir da was ein, etwas, wo du sagst, da haben wir die Debatte schließen können, ganz konkret?
Ja, das sind eigentlich in Publikationen oft Mikro, in Mikrothemen. Also beispielsweise mit meiner Kollegin Naomi Häfner haben wir zusammen sehr früh eine Publikation gemacht zum Thema AI and Innovation Management.
Gute Studie.
2021, ja. Oder? Das war bevor der große Gen-AI-Hype losging, der ja bekanntlich im November 2022 losging. Ja. Wir haben da schon publiziert, also wir haben damit gestartet mit der Publikation, war 2018, 2019. Und dann einfach zu schauen, oder alle haben gesagt, AI ist eigentlich nur für Routineaktivitäten. Mhm. Kann man denn, welche Elemente kann man denn eigentlich nehmen, eigentlich auch um etwas zu schaffen, um etwas zu bauen, um Design voranzubringen, um Innovation voranzubringen. Das war, wie gesagt, bevor OpenAI groß kam, also bevor die Version 3.5 von ChatGPT rauskam und eigentlich damit die große Welle entstanden ist. Und das war jetzt ein Beispiel. Ich könnte jetzt, ja, ich möchte nicht jetzt beliebige Einzelbeispiele bringen.
Nee, das klingt gut. Und ich glaube, etwas, was du vorhin angesprochen hast, ist der Verdienst von Osterwalder war, dass die Business Model Canvas in die Boardrooms reingekommen ist. Mhm. Ich glaube, so wie ich den Business Model Navigator wahrnehme, ist etwas Ähnliches passiert.
Ja, einfach auf einer tieferen Ebene. Ich sage mal, der große Vorteil mit Alex Osterwalders Canvas ist, du brauchst 5 Minuten Erklärung, dann kannst du mit den neuen Feldern arbeiten, mit Post-its draufkleben und das ist ganz gut. Und das wirklich toll. Also ich habe damit selbst viel gearbeitet und selbst unterrichtet im Executive MBA. Wir haben einfach einen systematischeren Ansatz versucht zu entwickeln aufgrund unserer Forschung zusammen mit meiner Kollegin Caroline Frankenberger und Michael Tschick haben wir dort etwas entwickelt, wo wir einfach auf die Forschung aufgesetzt haben. Und mein Wunsch war immer, was man eigentlich aus der Softwareentwicklung kennt oder Patterns. Gibt es Standard-Patterns, was jeder Programmierer weiß, die ich einsetzen kann? Also wie quasi Lego-Bausteine, mit denen ich ein Grundgeschäftsmodell baue. Also was sind die erfolgreichen Patterns, mit denen ich, die ich zur Verfügung habe? Und diese dann neu zu nutzen und dann eine Methodik, einen Prozess zu bringen, wo ich nicht als ein Automatismus neue Geschäftsmodelle habe, aber wo ich einfach die Erfolgswahrscheinlichkeit von neuen Geschäftsmodellen erhöhe. Das Gleiche wie Konstruktionsregeln im Maschinenbau.
Mhm. Und ihr habt 350 Businessmodelle angesehen, die habt ihr auf 55 Patterns runtergebrochen,
jawohl,
wenn ich mich richtig informiert habe. Und das Interessante ist ja, dass ihr gefunden habt, dass eigentlich 90% der Innovationen sind diese Rekombinationen von neuen Patterns.
Jawohl.
War es dieser, sag jetzt mal, fast schon quantitative Aspekt, der es relevant gemacht hat für Leute in Boardrooms? Oder was hat schlussendlich dazu geführt, dass das so breit angenommen wurde in Boardrooms? Ja. Hat das mehr mit den Menschen zusammengehängt? Weil du hast gerade gesagt, das Wissen ist im Mensch und wie man auftritt. Du bist ja jemand, der extrem, glaube ich, gerne erzählt, Freude hat. Das sieht man ja auch. Ich habe dich noch gar nicht gesehen, wie du aussiehst, wenn du nicht kein Lächeln auf dem Gesicht hast. Wie habt ihr das geschafft, dass die Board-Members schlussendlich gesagt haben, doch, das möchte ich mir auch mal ansehen oder ich möchte mal einen Workshop dazu haben?
Also Olivier,
dieses Agenda-Setting ist ja...
Ich bin selbst total überrascht geworden von diesem Erfolg. Also wir haben auch schon davor, ich habe auch davor schon Bestseller gehabt. Also Bestseller spricht man immer mit mehr als 10.000, hat im Fachbuchbereich, also ich habe schon davor Bestseller gehabt. Aber diesen globalen Erfolg übersetzen in Dutzende von Sprachen und unglaublicher Erfolg. Allein, ich war jetzt im letztes Jahr in Tokio und die japanische Übersetzung ist gleich viel verkauft wie die deutsche. Also es ist unglaublich dort, wie man dort auch aufgenommen wurde. Und ich bin da selber total überrascht und ich habe mich auch immer wieder gefragt, was war es eigentlich, warum dieses Buch so gut funktioniert, weil wir schreiben ja weitere Bücher und was war das, was war der Moment in diesem, ich glaube, es war einfach die richtige Zeit. Wir haben zu einer sehr frühen Zeit gearbeitet und wir haben Systematik und Prozess reingebracht, wo andere eigentlich ein Magic Moment eigentlich nur erwartet haben. Und mir war immer wichtig, dass wir mit unserer Forschung quasi die Kunst zu innovieren, zu einem Handwerk zu innovieren machen. Also ich sage, für mich ist es die Wissenschaft der Innovation, die ich anschaue, aber die eigentlich das Handwerk des Innovierens entwickeln sollte. Und damit möchte ich eigentlich die Kunst, natürlich braucht es immer den Magic Moment, aber so ist es, wie es Unternehmer gibt, die nie ein Buch lesen. Ich habe selbst welche, möchte sie jetzt namentlich nennen, die lesen nie ein Buch. Die sind super, super bekannt. Man kennt diese Menschen. Die lesen nie ein Buch. Der hat mir gesagt, er liest keine Bücher, aber er führt einfach interessante Gespräche und er ist ultimativ erfolgreich als globaler Unternehmer mit seinem Unternehmen börsenkotiert. Das finde ich mega cool, sowas. Das finde ich sehr faszinierend. Wir haben halt, und die können das aus Natur, und so gibt es auch Innovationsleute, die einfach intuitiv sehr viel können. Mir war wichtig, wie können wir das einfach in so eine normale Aufgabe machen, dass wir einfach sowohl die erfolgreichen Innovatoren einfach noch erfolgreicher machen, dass wir Unternehmensgründer mit mehr Systematik verbinden, dass wir die Risiken reduzieren können, wenn ich ein Unternehmen gründe oder ein New Venture innerhalb eines Großunternehmens gründe. Und damit einfach mit mehr Methodik ranzugehen. Das ist eigentlich auch im Maschinenbau die Grundelemente für Konstruktionsregeln gewesen, die heute jeder Student eigentlich in den ersten Semester lernt. Und das ist das, was ein Programmierer, ein Informatiker lernt mit den Patterns. Mhm. Oder was sind eigentlich die erfolgreichen Patterns, die ich eigentlich nutzen möchte.
Aber wenn ich es richtig verstehe, gibt es wie so zwei Teile. Es gibt so vielleicht die Unternehmen, die vielleicht jetzt nicht die Global Best Players sind, weil es gibt ja enorm viele Unternehmen, das sind nicht die Besten, sondern die stehen voll im Wettbewerb und führen den nicht an. Und die haben vielleicht, ist jetzt vielleicht eine vereinfachende Annahme oder einfach eine Annahme, die ich jetzt gerade hier treffe, dass die vielleicht so ein bisschen nicht Angst haben vor Innovation, aber man schaut dann hoch zu den globalen Marktführern, die scheinen immer so unglaublich agil und haben plötzlich neue Sachen, dass man das so ein bisschen wie demystified. Und das von dieser Kunst zu diesem Handwerk zu machen. Aber gleichzeitig geht es ja trotzdem immer darum, so doch trotzdem diese Kunst zu finden, weil schlussendlich etwas
absolut.
Oder? Also es ist schon ein bisschen ein Spannungsfeld.
Ja, absolut richtig. Und Innovation ist eigentlich anders wie jetzt ein Vertriebsprozess, ein Produktionsprozess. Da kann man super viel managen. Da ist der Anteil Management höher. Im Innovationsbereich ist es immer ein bisschen jonglieren, die Bälle in der Luft zu halten, die Bälle wieder richtig aufzufangen. Aber ich möchte vielleicht eher mit dem Bild bringen, was ich beim Innovation machen kann. Ich kann den Humus setzen. Ich kann beispielsweise schauen, wie offen ist meine Organisation? Welche Leute treffen sich miteinander? Das war eben unser neuestes Buch, jetzt Collaborative Advantage, wie Organisationen sich öffnen, weil man dort zum ersten Mal eigentlich auf den psychologischen und den sozialen Aspekt immer Wert gelegt hatten. Wie schaffe ich es eigentlich, Innovation voranzutreiben? Wie schaffe ich Skalierbarkeit voranzubringen? Wie transformiere ich ein Unternehmen? Und es geht eigentlich, es ist keine Magic eigentlich von dem Grundgedanken her, nämlich gemeinsam sind wir stärker. Also indem ich innerhalb meinem Unternehmen über die Silos hinweg arbeite und indem ich außerhalb den Unternehmen sehr stark kollaboriere oder Ökosysteme, ist ja etwas, was wir auch sehr viel, wir auch sehr viel gearbeitet hatten. Wie baue ich Ökosysteme auf entlang der Customer Journey, wo mehrere komplementäre Partner zusammenarbeiten und kollaborieren. Aber die Grundvoraussetzung ist natürlich, dass die einzelnen Unternehmen, die dort dabei sind, sich natürlich offen genug sind, dass die Manager die kollaborativen Fähigkeiten auch erstmal beherrschen, den offenen Mindset haben zu nehmen. Das ist super schwer, wenn du dir beispielsweise so ein alteingesessenes Industrieunternehmen vorstellst, das eigentlich bis jetzt einfach die Kern der Innovation in-house gemacht hat und dann einfach nur verlängerte Werkbank ausgelagert hat, dort wirklich kollaborativen Vorteil zu haben, indem ich wirklich komplementären Partnern zusammenarbeite und damit auch in wechselseitigen Abhängigkeiten reingehe, ist natürlich ein super Mindshift. Und an dem zu arbeiten und mit dem auch ein bisschen systematischer anzugehen, das ist natürlich dann wichtig gewesen.
Und etwas, was mir auch aufgefallen ist, wenn ich diese Bücher ansehe, sind ja immer so ein bisschen Patterns und dann Methoden, ja. und so dieses Handwerk. Und mir gibt das manchmal immer so ein bisschen den Eindruck von, ach, das ist fast schon planbar. Also man muss nur die richtigen Dinge tun und dann klappt das schon. Und so ein bisschen diese Verführung von, es ist ganz eigentlich fast kausal. Also das, was man macht, führt schlussendlich zum richtigen Resultat.
Nicht zu den richtigen Resultaten, aber every choice has a consequence, oder? Das ist quasi, ich muss eigentlich aufbauen, wie jede einzelne Entscheidung, die ich eigentlich treffe, sollte die Erfolgswahrscheinlichkeit meines Ventures, meines neuen Geschäftsmodells oder meiner Innovation erhöhen. Und dazu gibt es eigentlich schon auch empirisch harte Forschung, die zeigt, oder was erhöht Erfolgswahrscheinlichkeiten. Ich versuche das Ganze aber dann auch immer in den Büchern. Das ist wie zwei Welten. Das eine ist quasi die Forschung, die wir in den Journals haben. Die läuft ein bisschen nach anderen Regeln, dass man immer super fokussiert. Und in den Praxisbüchern versuche ich aber dann immer, die Dinge so einfach zu machen, dass sie auch handhabbar sind. Es macht keinen Sinn, oder? Das ist, glaube ich, Law of Ashby 1954. Die Komplexität eines Lösungssystems darf nicht kleiner sein wie die Komplexität des Problemsystems. Das war bei ihm das. Also wenn ich Probleme lösen muss, die sehr komplex sind, komme ich mit einfachen Antworten manchmal nicht durch. Ich muss es versuchen, in der Komplexität wiederzuspiegeln. Gleichzeitig muss ich aber auch schauen, dass der Mensch halt einfach nur häufig, das sehen wir BWLer oft, in zwei Dimensionen denkt, dass halt die Vier-Felder-Matrizen hat, dass wir einfache Prozesse haben, die halt 5 bis 8 Schritte haben. Und damit bekomme ich das rein, wenn ich ansonsten zu hohe Komplexität habe. Und mit unseren 55 Pattern, deshalb war ich erstaunt, dass es so einen Erfolg hatte, haben wir schon eine relativ hohe Komplexität reingenommen. Aber wir haben gleichzeitig auch einen Prozess vorgeschlagen, vierstufiger Prozess, mit dem man sehr einfach damit umgehen kann. Und etwas, was wir in so einem Master for Business Innovation beispielsweise üben oder was ich auch im Computer Science Master mit den Studierenden mache, dass man wirklich mit einem einfachen Prozess sowas anwenden kann.
Und daraus ist ja dann schlussendlich, du hast es schon kurz angesprochen, der kollaborative Vorteil. Und schon das Buch, das neue Buch, das gerade, glaube ich, im Prozess ist, verbreitet zu werden. Und
heute habe ich die erste Ladung erhalten.
Ah, tatsächlich?
Also jetzt ist die erste Ladung, die erste käufliche Ladung von Amazon.
gekommen.
Ist gekommen, genau.
Dann freuen wir uns, das am Campus zu sehen, beim einen oder anderen.
Absolut.
Der das hoffentlich im Square
der Bibliothek gestiftet,
oder in der
klar.
Bibliothek lesen kann. Ab wann, gerade weil du sagst, du bist jemand, der gerne quasi in der Zukunft lebt, ab wann war dir klar, wir brauchen das, gerade weil du ja auch mit Open Innovation, das klingt für mich nach einem ähnlichen Konzept, einfach auf dem gesamten auf das gesamte Unternehmen angewendet, vielleicht nicht nur aufs Research-Team.
Ja, absolut.
Wann war dir das klar, dass das der nächste Schritt ist? Oder, also das war wahrscheinlich nicht.
Es war mir nicht so schnell klar, ehrlicherweise. Ja. Es war mir nicht so schnell klar. Ich habe immer viel im Bereich Strategie gemacht, Strategie und Organisation von Innovation, und habe mich immer um die psychologische Komponente drumherum gedrückt. Ich habe gesagt, Kultur, das sind die Weichspüler. Wenn wir Kultur machen, dann ist es super schwierig. Das ist eine sehr sophistizierte eigene Forschungsrichtung, in der sind wir nicht gut drin, in der bin ich nicht gut drin. Aber es hat sich dann geändert, als ich dann mein erster Doktorand an Psychologe reinkam, Raphael Böhmelburg. Und er ist Lead-Autor in dem Collaborative Advantage. Und er wollte unbedingt auch neben der Grundlagenforschung, die wir anfangen, vorangetrieben hat, die aber jetzt selber weiterarbeitet, wollte er das den Praxis-Impact auch tatsächlich mit zusammengestalten. Und unser Collaborative Advantage war, er bringt tatsächlich das Psychologie, das Kultur-Know-how mit rein. Er hat auch im Silicon Valley gearbeitet, in IT-Unternehmen dort, und kennt dort auch die Forschung sehr, sehr gut in dem Bereich. Und ich komme eigentlich von der Innovation und von der Transformationsseite her. Und wir haben immer festgestellt, oder Geschäftsmodelle, ist das eine, das Design von Geschäftsmodellen. Dann haben wir festgestellt, es ist noch schwieriger, wir müssen unbedingt in das Testing rein. Wie teste ich diese und wie kriege ich ein Upscaling davon? Und da haben wir auch sehr viel gemacht. Und dann kommt man automatisch rein, wir müssen manchmal Unternehmensbereiche komplett transformieren. Und dann kommst du einfach nicht drum rum um die Leadership-Themen, um das Collaborative Advantage. Unsere zentrale Botschaft dabei ist halt, Competitive Advantage war gestern, das ist ein Sakrileg, oder Michael Porter zu hinterfragen, Collaborative Advantage is the future. Mit der Grundidee, wir sind immer mehr in offenen Systemen ab und immer mehr werden Ökosysteme gemeinsam, also gegeneinander im Wettbewerb stehen und nicht einzelne Produkte oder Unternehmen, sondern Ökosysteme werden miteinander im Wettbewerb stehen und dafür brauche ich kollaborative Fähigkeiten. Das ist auch etwas, was ich denke, was wir für die Studierenden der Zukunft immer mehr benötigen.
Für mich klingt das eben nach einer fundamentalen Änderung, wie eine Organisation funktioniert.
Also ja, wie viele Organisationen
oder funktionieren. Oder wie viele Organisationen funktionieren. Und wie ihr habt wahrscheinlich sehr viele Gespräche geführt, auch ja. mit Leuten in der Praxis. Wie wurde das bisher angenommen? Gerade, also ich glaube, es klingt einleuchtend, aber es klingt auch irgendwie einschüchternd zugleich. Mhm. Weil man denkt, jetzt muss ich mit allen zusammenarbeiten, ich muss quasi die größten Geheimnisse fast preisgeben.
Ja.
Ist nicht gerade dann der kompetitive Vorteil gegeben oder hat nicht gerade der kompetitive Vorteil dazu geführt, dass wir so aufgestellt sind, wie wir heute aufgestellt sind? Aufgabenteilung, Spezialisierung. Wie kann man diese zwei Sachen vielleicht, wie verbindet man die oder wie gelingt die Transition vom einen ins andere?
Ich glaube, auf der einfachen Ebene versteht es jeder, oder? Silos müssen überwunden werden, Teams sind erfolgreicher wie Einzelpersonen. Ich glaube, das ist allgemein gut. Jetzt hat uns interessiert, und wir haben für dieses Buch einige Interviews geführt mit sehr erfolgreichen Transformatoren, Stefan Borgas, frühere Lonza-Chef, RHI Magnesita, CEO. Wir haben mit dem CEO von Otto gesprochen, wir haben Nadella von Microsoft mit einbauen dürfen. Wir haben ein Interview geführt mit dem Chairman von Alphabet, John Hennessy, der damals im Symposium bei uns war. Und das war fantastisch. Also von den Leuten, wie wir das versucht haben zu reflektieren, was haben diese Leute anders gemacht? Und da war immer wichtig, das große gemeinsam geteilte Bild ist wichtig. John Hennessy hat unmissverständlich gesagt, vergiss es, dass du eine gesamte Organisation transformieren kannst. Er war ja viele Jahre Präsident der Stanford University auch. Und der hat gesagt, du kannst die Universität erst recht nicht. Ich habe dort auch mit ihm gefragt, wie können wir Universitäten transformieren? Das kannst du erst recht vergessen. Du kannst nur neue Dinge schaffen und die super attraktiv machen und die Alten einfach ein bisschen austrocknen lassen. Und dann wird es ein paar geben, die wollen sie nicht verändern. Und die, die brauchbar sind, die springen dann zu dem neuen Thema und dann muss man das Neue mit aufbauen. Und was wir gemacht haben, ist quasi diese Ansätze mit einzubauen, aber dann auch noch mehr mit Analytics zu verbinden. Und das gerade die Forschung, die dort dem Buch auch zugrunde liegt, Collaborative Analytics, also wie kann ich Kultur messen? Oder das einfache Bild ist eigentlich irgendwie die Finanzzahlen, haben wir irgendwann begonnen mit SAP zu messen, oder dann wird man auf einmal Realtime, war auf einmal klar, wie viel haben wir Umsatz, was ist unser Inventory und so weiter. Dann kam man die nächste Welt, war eigentlich die IoT-Welt, wo eigentlich die Produkte vernetzt waren mit dem Internet und wir auf einmal wussten, wie unsere Produkte, unsere Prozesse, unsere Maschinen im Realtime funktionieren und da haben wir das gemessen. Aber der größte Anteil sind eigentlich die Intangible Assets und das sind einfach die Köpfe, die Menschen und die messen wir gar nicht. Und da haben wir jetzt eben auch einen Ansatz entwickelt, wie man beispielsweise Interaktionen besser misst, relativ viel Basis. Heute würden viele das Wort AI in den Mund nehmen. Ich sage, dazu braucht es keine AI, aber es braucht ein bisschen multivariate Regression und einfache Regression dafür, um einfach mal zu identifizieren, wo sind eigentlich die Silos in meinem Unternehmen, in einer Analyse und damit eigentlich festzustellen, was eigentlich das größte Potenzial der Mensch, wo ist er noch nicht ausgenutzt, oder? Und das hilft uns einfach ein Stück weit, wenn wir dann diesen Collaborative Advantage wirklich aufbauen möchten.
Und eine zentrale These des Collaborative Advantages ist ja auch, dass es darum geht, dass man nicht nur in der Dimension seines eigenen Produkts denken muss,
ja.
sollte oder seiner eigenen Dienstleistung, sondern dass man das ganzheitlich so ein bisschen anschauen soll. Also, dass man die ganze Customer Experience eigentlich ins Zentrum stellt. Das, was ja eigentlich schon beim Business Model Navigator wahrscheinlich gekommen ist, mit Design Thinking und so weiter und so fort. Etwas, das ist jetzt noch mehr im Zentrum, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, also insbesondere beim Business Model Thinking haben wir eigentlich erstmal gestartet, wirklich, wie kann ich ein Geschäftsmodell entwickeln. Ein Geschäftsmodell ist schlicht die Story, how to create and capture value. Also so, was ist deine, das haben die Amerikaner, das liebe ich immer am besten, kann man fast gar nicht so gescheit auf Deutsch sagen. Also wie Story, how to create and capture value. Und für uns ist das die integrierte Antwort zu, wer ist der Kunde, was das Nutzenversprechen, wie wird dieses umgesetzt und warum ist es profitabel, also das Ertragsmodell. Und wenn ich diese vier Fragen integriert beantworte, dann habe ich quasi die Story aus einem Unternehmen. Mhm. Beim Ökosystem ist wichtig, dass ich das Ganze eigentlich mache wie verschiedene Fraktale. Für jeden Partner muss ich eigentlich so eine Gewinnsituation rausbringen. Ich habe es dann genannt, die Win-Win-Win-Formel. Ich versuche immer Dinge plastisch dann auch einfach rüber zu vereinfachen, um zu zeigen. Früher, also es ging es eigentlich darum, Gewinn für den Kunden zu bekommen und Gewinn für uns, das versteht jeder. Und heute geht es darum, nicht nur, dass der Kunde profitiert und wir profitieren. Der Kunde muss profitieren. Das ist das sogenannte Willingness to Pay, also dass er überhaupt an uns interessiert ist. Wir müssen profitieren, das ist unsere Marge, die wir dann damit haben, dass wir auch nachhaltig unser Geschäftsmodell überleben. Aber das Ganze muss eben auch für den Partner stimmen. Und für einen Partner oder für mehrere Partner. Und damit wird es eigentlich gleich unendlich kompliziert, weil jeder eigentlich seine implizit oder explizit seine eigene Geschäftsmodelllogik drin hat und die müssen dann abgestimmt werden mit ihren komplementären Ressourcen, um eben einen überragenden oder neue Kundenversprechen zu geben dem Kunde und typischerweise entlang einer gesamten Customer Journey. Also das sind die großen Potenziale, liegen in der gesamten Customer Journey, dass ich nicht eigentlich nur einen Punkt nehme, ein Produkt nehme und sage, der ist ja eigentlich länger drin, der Kunde. Und was kann ich eigentlich mit ihm machen, dass er mehr bekommt? Und was es am Ende bedeutet, ist einfach, ich möchte einfach möglichst alles aus einer Hand und bin einfach faul. Ich bin faul, möchte maximale Convenience und im B2B-Bereich vielleicht auch noch die zu niedrigen Kosten und zu einer möglichst hohen Qualitäts- und Stabilität. Und das bekomme ich halt eher hin, wenn dann verschiedene sich quasi zusammenstellen auf ein neues Kundenversprechen.
Und bevor wir zum Abschluss kommen, in welchen Bereichen, für welche Herausforderungen, in denen wir da stehen, ich sage jetzt mal geopolitisch, wirtschaftlich, technologische Weiterentwicklungen und so weiter und so fort, in welchen Bereichen oder für welche Aspekte, klar, am Schluss ist die Idee für möglichst viele, für möglichst alle, aber wenn du jetzt, um zurück auf deine Eisenhower-Matrix zu kommen, welche sind die wichtigsten, welche sind die dringendsten Bereiche, wo du denkst, dass dieses Konzept wirklich einen Unterschied machen kann für Branchen und für die Menschen?
Ich glaube, wir haben hier in Europa, wir haben in der Welt große Herausforderungen. Das ist der Klimawandel. Wir haben mit dem Geschäftsmodell, denke ich, waren wir auch 8 Jahre lang Kompetenzzentrum für Geschäftsmodelle für die Energiewende in der Schweiz. Das heißt, wir versuchten einfach mit, jeder will grün, aber keiner verändert sich tiefgängig. Also was kann man mit Geschäftsmodellen machen, um mehr nachhaltige Energie reinzubekommen? Das ist quasi ein, was können wir tun für Nachhaltigkeit? Da haben wir auch zusammen mit Caroline Frankenberger und Fabian Tabac auch den HSG Impact Award dafür bekommen, wie man Sustainable Business Model macht. Also das ist quasi die Sache für, was wirklich wichtig ist, wie können wir unseren Klimawandel bringen. Ich glaube, industriepolitisch haben wir auch große Herausforderungen in Europa, weil ein großer Teil sich verlagern wird. Wir haben sehr restriktive mit der AI Regulation Act, mögen nicht alle einverstanden sein, ich finde, wir sind ein bisschen restriktiver. Wir haben sehr rasch mit einer Regulierung gleich reagiert. Ich glaube, dass wir auch mit dem GDPR, mit der Europäischen Datenschutzrichtlinie, sehr zurückhaltend sein werden. Also ich glaube, in der Schlüsseltechnologie AI spüre ich einfach, dass die Tech-Unternehmen vor allem die Forschung anführen und vor allem die in den USA und die in China. Und wir ein bisschen hilflos zwischendrin stehen. Das heißt, was ganz wichtig ist, ist, wir müssen Geschäftsmodelle bringen. Wir brauchen die richtigen Technologien, aber auch die Geschäftsmodelle um die Technologien, dass wir auch in Europa weiterhin Arbeitsplätze erhalten, Arbeitsplätze schaffen, neue Arbeitsplätze schaffen, weil viele alte werden kaputt gehen. Das ist der normale Wandel. Das heißt, wir müssen uns eigentlich mit neuen beschäftigen. Und damit wir auch eben für Arbeitsplätze, für Wohlstand, dass wir den einigermaßen halten können. Und dann, glaube ich, haben wir immer stärker auch gesellschaftliche Herausforderungen, diese Brücke zu gestalten oder von Individuen. Wir sehen also in allen Ländern in Europa, fast weltweit eigentlich, eine Polarisierung der Gesellschaft. Und ich meinte immer, dass man mit erfolgreichen Geschäften das versucht zu vermeiden. Also typischerweise sind Strukturwandel immer begleitet von Revolutionen. Da gibt es einen Kondratjew, der das damals mal als Ökonom mal untersucht hat. Und dafür sorge ich mich etwas, dass wenn wir jetzt noch zu unseren jetzigen Herausforderungen, die zum Teil andere Ursachen haben, noch dazu in eine große Strukturkrise kommen würden, wie jetzt eine Weltwirtschaftskrise, vielleicht auch noch eine kleinere Variante davon, dass wir dann auch eine sehr große politische Instabilität in Europa bekommen könnten, weltweit bekommen könnten. Und mein kleiner Beitrag dazu ist es, mit unseren Geschäftsmodellen, mit unseren Collaborative Advantage vielleicht die großen Themen anzugehen, in einem bescheidenen ein Mosaikstein rauszunehmen, aber dieses Mosaikstein dafür wirklich zu beeinflussen und dann Spuren zu hinterlassen. Und ich glaube, da haben wir ein paar Initiativen, wo das ganz gut gelingt.
Spuren hinterlassen, damit haben wir angefangen. Damit sind wir fast schon am Abschluss angelangt, dieser knappen Stunde, die wir zusammen verbringen durften. Ich habe noch zwei Fragen für dich
mitgebracht.
Eine schaut zurück, eine schaut voraus. Wenn du auf die letzten 20, 25, 30 Jahre zurückblickst, wenn du so einen Moment, ein Erlebnis, ein Vortrag, irgendetwas, es kann auch ein Lieblingspattern sein aus dem Business Model Navigator, was kommt dir da spontan in den Sinn?
Ach, ich habe immer wieder Heureka-Effekte und erst im Nachhinein wissen wir, ob es wirklich gut ist. Ich glaube, das zeichnet den Forscher aus, dass er immer wieder begeistert ist von Elementen. Aber wenn ich vielleicht eine lustige Episode sage, ich habe mal vor 700 Schweizer Steuerkommissaren in der Jahrestagung reden dürfen und habe dort den Abschlussvortrag halten, das ist zu Innovation. Und ich habe da über Innovation gesprochen. Saß dann, wie ich es immer mache, 20 Minuten vorher noch da und dachte, was reden die da? Und die waren dann bilingual über irgendwelche Steuerrechtsparagraphen, die völlig weit weg sind. Ich wusste gar nicht, um was es dort überhaupt ging. Was dort das tatsächlich Lustige war, ich stand dann vorne und dachte dann, mein ganzer Vortrag ist eigentlich komplett daneben. Und das war mir es ist unangenehm, wenn man vor 700 geladenen Gästen ist, der Keynote-Speaker ist und dann das Gefühl hat, ich habe Vortrag vorbereitet, der passt eigentlich überhaupt nicht hier rein in das Publikum. Also fing ich an zu plaudern und fing an zu reden. Ich habe vor jedem Einzelnen von Ihnen Angst und jetzt sind auf einmal 700 da. Sie können sich vorstellen, ich bin relativ aufgeregt und fing dann an, so locker ein bisschen daher zu plaudern und die haben gedacht, es wäre Kabarett. Also ich habe einen ernsten Vortrag gemacht und habe dann meine Folien eigentlich doch nicht gezeigt, aber ich habe dann gemerkt, die Lacher funktionieren irgendwie, also machst du wenigstens, dass du was einen guten Lacher hinbringst, weil zum Schweizer Steuersystem konnte ich wenig beitragen. Und das war einer meiner Vorträge, wo für mich super wichtig war. Meine Lessons learned war eigentlich, nicht das, was du sendest, ist wichtig, sondern das, was empfangen wird. Das ist eigentlich eine super Logik, super einfache Logik, die überall gilt. Aber das sich immer wieder bewusst zu machen, und da braucht es manchmal so ein Schockelement, dass du sagst, Perception is reality, nicht das, was du sendest. Mhm. Und das, was ich senden will, weiß nur ich. Wichtig ist, was kommt eigentlich an. Und daran versuche ich mich eigentlich sehr stark dran zu halten.
Das ist ein wunderschönes Learning, finde ich.
Ja.
Gerade glaube ich auch für viele an der Uni, die vielleicht mal nervös sind vor einer Präsentation.
Ja, unbedingt. Ich war übrigens ein super schlechter Student als Präsentator. Echt super schlecht. Also es gibt mehrere Kommilitonen, die das bestätigen könnten. Das kann man lernen.
Und die letzte Frage, die ich noch hatte, die in die Zukunft blickt, weil du gerade gesagt hast, du bist ja auch ein Ornithologe, hast du vorhin gesagt, bevor wir hier aufgenommen haben, dass du gerne in neue Bereiche reinfliegst sozusagen. und dass du auch immer vielleicht der Zeit ein bisschen voraus bist.
Dass die Ambition.
Das oder das, dass zumindest die Ambition ist, wenn du raten müsstest oder wenn du jetzt in die nächsten 15 Jahre hineinschauen würdest, was siehst du da? Gibt es etwas, was du, ja, man kann nicht in 2 Minuten die Welt in 15 Jahren erklären, aber was gibt es etwas, was du siehst, was du denkst, das könnte passieren, das könnte etwas sein, was uns auch alle beschäftigen wird. Vielleicht gibt es da noch was zum Abschluss in die Zukunft.
Es ist immer schwierig, Vorhersagen zu machen, besonders wenn sie die Zukunft betreffen, hatte ich mal gelernt. ich glaube, wir sollten einfach positiv nach vorne schauen, die Zukunft aktiv gestalten. Es gibt unglaublich viele Technologien. Wenn wir ein bisschen mehr die Chancen sehen als nur die Risiken, was können wir tun? Das ist für mich super wichtig. Als ChatGPT kam, es war für mich die erste Frage. Ich kann mich erinnern, dann im MBA, 3 Wochen später, MBA-Studierenden gehabt und habe ich gefragt, did you use ChatGPT and who did it? Und dann hat keiner gestreckt. Dann sage ich, are you that stupid not to use it? Und dann sage ich, okay, also ich habe, okay. Also ich glaube, wir müssen einfach immer wieder die Unsicherheit aktiv angehen. Es ist gerade eine anspruchsvolle Zeit, geopolitisch, global. Es sind viele Herausforderungen, die gerade anstehen. Mir scheint, es wird nicht besser, wenn wir den Kopf in den Sand stecken und jammern drüber. Wir müssen es einfach anpacken und vielleicht so einen Grundoptimismus mit an den Tag legen. Und das, glaube ich, bin ich so ein Grundoptimist bei allen Herausforderungen, die wir haben. Versuche ich einfach immer noch sehen, wo ist die Chance, wo ist der positive Aspekt. Und dann können wir die auch angehen. Die Zukunft kann eben in alle Richtungen gehen. Ich mag ungern so global galaktische Zukunftsbilder zu machen, weil wenn wir nur 3 Jahre in vorausschauen, sind so kleine Events, das ist wie der Schmetterlingseffekt in chaotischen Systemen, die können so eine große Veränderung bringen. Wir können nur Szenarien aufbauen, was passiert, wenn die und die globale Schritte passieren und wie tun wir uns dann darauf einrichten. Das scheint mir sinnvoller zu sein, dass wir in Szenarien eigentlich arbeiten, als jetzt so eine Zukunft machen. Aber ich bin grundsätzlich sehr optimistisch, was die Zukunft anbelangt.
Das klingt, wie soll ich sagen, nachvollziehbar. Find ich sehr schön. Ich glaube, wir haben eine tolle Stunde verbracht. Ich habe viel gelernt, nicht nur über Geschäftsmodelle, sondern auch darüber, vielleicht wie man mit Boardrooms redet, wie man seinen Tag organisiert, deine ganze Begeisterung dafür aufsaugen können. Ich hoffe, dass alle, die zugehört haben, das auch mitnehmen haben können. Von daher total cool, dass du dabei warst bei dieser Professor Series in der 2. Folge. Vielen Dank für deine Zeit. Fürs Teilen deiner Erfahrungen und Geschichten. Hat mir sehr Spaß gemacht.
Vielen Dank, Olivier. Hat mir sehr Freude gemacht.
Dann
Dankeschön.
Bis bald. Macht's gut. Tschüss zusammen. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Ciao.